es gibt halt einfach eine Dynamik da drin und die ist vielen Leuten nicht klar. Und auch da wieder haben wir das Problem, dass wir häufig uns als Opfer fühlen. Wir reagieren ja nur so, weil der andere so reagiert. Aber der macht das ja auch nur, weil wir so reagieren.
Herzlich willkommen zum Raketentalk. Dies ist dein Podcast für gute und erfolgreiche Führung. Grundlage dieser Podcast-Reihe ist das Buch Führung ist keine Raketenwissenschaft von Daniel Mede und Carsten Banse. Die beiden begleiten Führungskräfte sowie Unternehmerinnen und Unternehmer seit mehr als 20 Jahren auf deren Weg zum Erfolg. Mein Name ist Sven Glago und ich spreche in dieser Podcast-Reihe mit Daniel und Carsten darüber, was gute Führung ausmacht, wie das auch in schwierigen Situationen gelingt und warum gute Führung zum Erfolg führt. Wir wünschen euch viel Freude und viele positive Impulse mit unserer heutigen Podcast-Folge. Daniel, Carsten, ihr habt heute ein Thema mitgebracht, mit dem ich so gar nichts anfangen kann. 11 mal ich. Was hat es damit auf sich?
Also die Transaktionsanalyse ist ja so eine Methode der angewandten Psychologie und die hat unheimlich viele schöne kleine Modelle und unter anderem das Modell der Ich-Zustände. Da hatten wir auch schon ein, zwei Worte zu verloren. Hm. Und wir vertiefen heute sozusagen das Ganze und wollen mal auf verschiedene Ich-Zustände ein bisschen genauer gucken. Zum Beispiel auf kritisches und fürsorgliches Eltern-Ich. Carsten, was triggert dich denn so am meisten an, wenn du merkst, dass du richtig rebellisch wirst und trotzig reagierst?
Nicht rebellisch und trotzig reagiere. Also ich gehe nochmal in meine dunkle berufliche Vergangenheit zurück. Also dunkel, weil da hatte ich manchmal Nachtdienst, ne? Und am nächsten Morgen nach so einem schönen Nachtdienst kamen häufig Angehörige auf die Station im Gesundheitswesen und hatten ungefragt blecheweise selbstgebackenen Kuchen dabei, den wir schon 24 Mal abgelehnt haben, aber mit einem fröhlichen Lächeln im Gesicht, ja, die Wärme des Ofens hatte noch Gesichtsröte mit sich gebracht, standen dann da Menschen und haben gesagt, ich habe Ihnen was mitgebracht, Sie müssen doch auch mal was essen hier.
Da ist nun ist doch mal Junge.
Nun ist doch mal Junge, genau, richtig. Und da, da ist mir sicherlich manchmal dann auch ein verkniffenes, unfreundliches Lächeln übers Gesicht gehuscht mit der Antwort, bitte nehmen Sie ihn wieder mit, kann ich nicht gebrauchen. Ich will hier heute keinen Kuchen mehr essen. Also so, genau. Da springt das bei mir an.
Und das Interessante ist halt, die Situation, die Carsten jetzt gerade beschreibt, ist, da kommt jemand aus dem fürsorglichen Eltern-Ich, will einem also helfen, will sich um einen kümmern und macht das auch mit reinem Herzen, aber er übertreibt es und kommt quasi aus dem negativ übertriebenen fürsorglichen Eltern-Ich. Und das bewirkt beim Gegenüber, dass man schnell in diesen Kind-Ich-Modus, in dieses trotzige Kind-Ich verfällt oder auch rebellische Kind-Ich, dann auch wiederum in einer Überausprägung, also in einer negativen, minus gepolten Art und dann nicht unbedingt adäquat antwortet, sondern ich möchte jetzt keinen Kuchen oder lass mich in Ruhe oder habe ich Ihnen doch schon tausendmal gesagt, dass ich keinen Kuchen haben will, reagiert. Mhm. Und das verstört dann natürlich auf der Gegenseite wieder, weil man hat es ja nur gut gemeint. Ja, und dann nimmt der schlimme Dialog seinen Lauf.
Ich lache, weil ich das Gefühl habe, es ist eine Situation, die habe ich schon tausendmal erlebt. Kommt mir super bekannt vor. Jetzt ist es so, wenn man das erzählt bekommt, ist natürlich so ein Aha-Effekt. Deswegen ja auch das Lachen wahrscheinlich. Mhm. Was kann ich denn tun, damit ich solche Situationen dann erkenne, wenn sie passieren? Und vor allen Dingen, was kann ich dann tun, wenn ich sie erkenne?
Ja, was ich und Carsten wahrscheinlich auch immer besonders wichtig finde, dass wir erstmal analysieren, auf was wir denn eigentlich so allergisch reagieren. Und da hat jeder seine anderen Triggerpunkte. Also manch einer reagiert zum Beispiel nicht nur auf fürsorgliches Eltern-Ich allergisch, sondern zum Beispiel auch auf kritisches Eltern-Ich. Also jemand, der alles besser weiß und einen immer belehren will oder ganz klar immer auf Regeleinhaltung ist und das Ganze mit einer abwertenden Attitüde. Also immer nach dem Motto, wie kann man eigentlich so bescheuert sein und da so einen Fehler machen? So, das ist auch wieder so eine Minusausprägung des kritischen Eltern-Ich-Zustandes. Und wenn man so weiß, auf was reagiere ich denn eigentlich besonders allergisch oder die Dynamik dahinter versteht, dann kann ich eventuell in manchen Situationen, sicherlich nicht in allen, aber in manchen Situationen, vor allem in wiederkehrenden Situationen, anders reagieren.
Ja, da würde ich natürlich noch mein Lieblingsthema mit dranflanschen, Bewusstheit. Also Daniel sagt ja schon, es muss einem schon mal erstmal klar sein, was einen überhaupt triggert, um dann überhaupt andere Handlungsalternativen zu finden. Und das heißt, wenn man sich jetzt im beruflichen Umfeld umhängt, dann, wie heißt der schöne Satz, man erkennt ja dann seine Schweine am Gang. Das heißt, irgendwann habe ich es raus, wer mich auf welche Art und Weise triggern kann. Und dann kann ich ja daraus ein Trainingsprogramm für mich entwickeln. Ne? Also wenn wieder der klassische Satz über den Schreibtisch oder über den heilen Boden halt, hast du das auch wieder nicht richtig hingekriegt? Das war mir ja vorher klar. Ne? Wenn du schon loslegst und dann kann ich mich getriggert fühlen oder tief durchatmen und dann eben aus einem anderen Ich-Zustand, dem Erwachsenen-Ich, antworten. Ne?
Ja, wir haben ja das Thema elfmal Ich. Vielleicht um das einmal kurz umfassend zu erläutern, wie wir auf elfmal kommen. Also wir haben das Eltern-Ich zweimal geteilt, wie wir eben schon beschrieben haben, kritisch und fürsorglich. Das Erwachsenen-Ich steht für sich und das Kind-Ich kann man aufteilen in rebellisches oder trotziges Kind-Ich, in angepasstes Kind-Ich und in freies Kind-Ich. Das rebellische und trotzige, das ist schon eigentlich selbsterklärend, ne? Immer wenn man so einen dreijährigen Trotzkopf vor sich sieht, dann weiß man, wie sich das äußert und man sieht halt leider auch 52-jährige Trotzköpfe manchmal durch die Gegend laufen. Angepasstes Kind-Ich beschreibt diesen Anpassungsprozess, dieses Gehorchende, dieses Nett- und Liebsein und was im Kindesalter sehr attraktiv ist für Eltern, die lieben das natürlich. Auch im Erwachsenenalter mögen Chefs angepasstes Kind-Ich, wenn der Mitarbeiter wenig Widerworte hat und alles immer fleißig die Weisung entgegennimmt. Mhm. Und dann gibt es das besagte freie Kind-Ich, das ist das lustige, humorvolle, frei von irgendwelchen Konventionen sich verhaltende Kind-Ich. So, und diese Ich-Zustände gibt es halt jeweils in Plus- und Minus-Ausprägung, also in negativer und in positiver Ausprägung. Ne? Man kann also durchaus kritischen Eltern-Ich positiv sein, wenn ich zum Beispiel einem Vierjährigen sage, dass er jetzt mal an einer vielbefahrenen Straße ruhig stehen bleiben soll. Mhm. Und das in einem harten, festen Ton, dann bin ich im kritischen Eltern-Ich, aber durchaus in positiver Art und Weise. Und schwierig wird es halt immer im Zusammenleben und vor allen Dingen auch im Arbeitsalltag und damit auch im Führungsalltag, wenn wir das in der negativen Ausprägung, diese ganzen Ich-Zustände sehen. Wenn wir zum Beispiel trotzige Kind-Ich-Zustände in der Totalausprägung haben. Ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich auch so Leute, die gegen alles sind. Ne? Da gibt es ja diesen schönen Cartoon, wo man das Schild dagegen hochhält. Und das ist unheimlich nervig und das triggert dann wiederum bei mir auf der Gegenseite, häufig auf der Führungsebene, das überkritische Eltern-Ich. Und dann gehe ich in die Abwertung.
Ja, und zur Rechtweisung und so weiter. Ja.
Genau. Dann sitzen die Leute dann und lästern, wie blöd denn eigentlich alle Leute sein können und dieser Mitarbeiter ist ja unmöglich und so weiter und so fort.
Was kann ich denn konkret tun, um in so einer Situation, also Bewusstsein ist klar, ist erstmal Voraussetzung. Man muss ja wissen und erstmal erkennen, was passiert da. Aber wenn ich jetzt erkenne, mein Gegenüber ist in so einem Trotzmodus, totale Bockigkeit, wie komme ich denn aus der Situation raus?
Naja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, einen anderen Ich-Zustand anzubieten. Ne? Also wenn da jetzt jemand ordentlich am Trotzen ist, 52 Jahre alt und sich wehrt und so weiter und so fort, dann besteht die Möglichkeit, ins Erwachsene-Ich zu gehen. Ja? Im systemischen Denken so die Annahme, es gibt immer einen guten Grund für ein bestimmtes Verhalten. Also könnte ich meinen 52-jährigen Mitarbeiter mal fragen, aus dem Erwachsenen-Ich mit einem angemessenen Tonfall, also nicht überautoritär, aber auch nicht unterwürfig und so weiter, um nochmal die anderen Ich-Zustände zu zitieren, zum Beispiel, was es denn für einen guten Grund gibt, jetzt dieses spezifische Verhalten an den Tag zu legen. Ja? Und manchmal ist das so im beruflichen Alltag, dass ich da jemandem eine Aufgabe aufgetragen habe, wo er oder sie sich gar nicht befähigt zu fühlt, mir das aber nicht sagt, sondern eben in trotziges Verhalten übergeht. Ja, so den Scheiß können ja andere machen, wieso schon wieder ich? Und dahinter steckt der gute Grund, oh, die Maschine habe ich noch gar nicht bedient. Wenn ich das jetzt machen muss, stehe ich ziemlich blöd da. Also geht's ins trotzige Verhalten. Das ist eine Möglichkeit. Aus dem Erwachsenen-Ich kann man auch spiegeln, wie man sich behandelt fühlt durch dieses trotzige Verhalten. Das sind Möglichkeiten. Oder, ist natürlich eine eher provokante Geschichte, ich biete selber trotziges Verhalten an. Aus meiner Erfahrung führt das dann aber in zwei Richtungen, entweder in Lachflash, wenn man sich gut versteht, oder die Kommunikation ist abgebrochen dann, ja. Also wenn der Chef sagt, also wissen Sie was jetzt, dann können Sie mich auch mal. Da habe ich jetzt aber auch keinen Bock mehr.
Ja.
Habe ich am Wochenende gerade wieder erlebt. Das kann sehr, sehr, sehr unübersichtlich. Am Wochenende habe ich so eine Situation gehabt, dann gab es so eine Pattsituation zwischen zwei Leuten. Also ich bin jetzt zweimal mehr trotzig wie du, ja gut, ich auch. Und
ich sage das gar nichts mehr zu. Ja, ich auch
richtig, ich auch nicht.
Dann haben wir es ja.
Immer zweimal mehr wie du. Vielleicht, was sehr wichtig ist noch zu erwähnen, ist, dass man Leute, die jetzt wirklich 52 Jahre sehr ausgeprägt im trotzigen Kind-Ich gelebt haben und sich da recht gemütlich gemacht haben, weil es auch jede Menge Vorteile hat, gegen alles zu sein oder alles doof zu finden, dass man die nicht unbedingt mit ein paar lustigen oder auch ernsthaften Erwachsenentransaktionen, also Erwachsenenbotschaften, da rausbekommt. Man muss da letztendlich, weil jetzt häufig nämlich, jedenfalls erlebe ich das in manchen Seminaren, einer sofort seinen schlimmsten, pathologisch fast schon psychisch kranken Mitarbeiter hervorholt und sagt, ja, das klappt bei dem niemals. Und da muss man ehrlicherweise sagen, ja, bei manchen wird es wahrscheinlich nicht so gut klappen. Und unsere Einladung ist immer, gucken wir uns aber auch mal lieber die 98% normal zurechnungsfähigen Mitarbeiter an und versuchen die nicht in diesen Ich-Zustand zu drücken, weil das machen wir letztendlich auch relativ häufig. Und man muss sich das wirklich vorstellen, dass wir mit unserem Verhalten auch andere Leute in ein bestimmtes Verhalten drücken. Sven, ich kann dich innerhalb von 5 Sekunden ins Kind-Ich drücken, indem ich sage, Svenny, jetzt zieh doch noch mal eine Jacke an, es ist kalt draußen und trink doch mal was und jetzt isst du da auch genug Vitamine, hast du denn heute schon Obst gegessen? Wenn ich so komme, geht bei dir mit ziemlicher Sicherheit automatisch so ein Trotzmechanismus an.
Eigentlich fühle ich mich da ganz wohl.
Ja, du fühlst dich wohl. Super, dann rutschst du halt anders, ne? Dann kann man das mit dir gut machen. Dann rutschst du halt ins angepasste Kind-Ich, lässt dir noch einen heißen Kakao bringen und eine warme Decke und ich mache dir dann Fury im Fernsehen an oder was auch immer in deiner Kindheit.
Onkel Daniel, ich mag keine Pferde. Darf ich Lassie gucken?
Ne? Genau, ja. Lassie ist auch in Ordnung, ne? Aber nicht zu Spannendes. So, und dann... Es gibt halt einfach eine Dynamik da drin und die ist vielen Leuten nicht klar. Und auch da wieder haben wir das Problem, dass wir häufig uns als Opfer fühlen, wir reagieren ja nur so, weil der andere so reagiert. Aber der macht das ja auch nur, weil wir so reagieren. Also ist die Lösung, ich muss mein Verhalten steuern. Und wenn ich merke, ich werde da angetriggert. Also da drückt einer jetzt zum Beispiel auf mein negatives, rebellisches Kind. Eigentlich würde ich ihn gerne so richtig mal würgen. Dann das wahrzunehmen und nicht so sich zu verhalten, natürlich schon mal gar nicht so würgen, aber auch nicht verbal ihn in diese Richtung ihm so zu begegnen, sondern tief durchatmen bis 13 und dann gucken, was habe ich für ein Bedürfnis. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass so mit mir gesprochen wird. Oder ich hätte ein Interesse daran, dass wir das in einem vernünftigen Ton hier besprechen. Und du darfst deine Meinung auch haben. Du musst das ja jetzt nicht gut finden, aber lass uns wenigstens mal gucken, wie können wir uns denn aneinander annähern mit unseren Positionen. Und dann haben wir schon viel geschafft, wenn wir sozusagen nicht den Druck erhöhen von unserer Seite verbal und den anderen noch in seinem Ich-Zustand bestärken, sondern Luft rausnehmen, sagen, okay, verstehe ich, aber lass mich doch trotzdem bitte, auch wenn du es jetzt nicht gut findest, nochmal erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Und dadurch gibt es eine andere Dynamik.
Und Sven, deine Ursprungsfrage war ja, was kann man denn machen? Also auch wenn die Transaktionsanalyse mit ihren 11-mal Ich relativ einfach verständlich ist, bedeutet das trotzdem für den Alltag, das muss man einfach auch mal sagen, Training. Ja? Also wenn man das Modell jetzt einmal gehört hat, dann wird nicht in jeder alltäglichen beruflichen Situation sofort die grüne Lampe angehen und klar sein, super, jetzt habe ich ja das und das identifiziert, kritisches Eltern-Ich, da kann ich jetzt so und so drauf reagieren. sondern das bedeutet tatsächlich, wer das vertiefen möchte, dass man sich abends mal hinsetzt, auch für einen längeren Zeitraum und mal guckt, was waren denn heute die heißesten, heftigsten und ungünstigsten Kommunikationssituationen und was ist da vermutlich abgelaufen. Und dann wird man immer mal sensibler dafür und kann irgendwann dann intuitiv auch umschalten.
Also aus dem eigenen Erleben, aus dem Alltag, den man halt hat, abends ruhig mal bilanzieren und zu gucken, wo war ich gut, wo kann ich besser werden, was ist in konkreten Situationen passiert, damit ich beim nächsten Mal einen Lerneffekt mitnehmen kann und sagen kann.
Genau.
Was ich ganz gut fand, Daniel, hattest du gesagt, mal so einen Schritt zurücktreten, mal so nicht sofort so reagieren, wenn ich merke, ich bekomme gerade eine Emotion oder einen Reflex, der mich zu einer Äußerung oder einer Handlung bewegen möchte, dass man dann mal einen Moment wartet und erstmal überlegt, so, okay, was geht da eigentlich ab? Das finde ich super hilfreich. Was ja damit einhergeht, ist ja, dass man schon auch starke Emotionen verspürt. Ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie Konflikten, wie auch immer, sowas erlebt, wo man dann auch so einen Trotzmoment vielleicht hat oder so. Würdet ihr da auch sagen, üben, wiederholen oder gibt es noch irgendeinen kleinen Kniff, wie man diese Emotionen so ein bisschen ruhiger halten kann?
Also ich finde, man sollte sich vor allen Dingen im Vorfeld schon versuchen zu immunisieren. Wenn ich weiß, ich habe da jetzt gleich eine Besprechung und ich habe irgendwie, was weiß ich, es gibt eine Veränderung. Und da weiß ich sofort, da werden drei Leute mindestens sagen, was soll denn das schon wieder und das ist doch Quatsch. Und dann im Vorfeld schon sich darauf einstellen, dass sowas kommen wird und dann nicht im Automatikmodus reagieren, sondern das erstmal an sich vorbeirauschen zu lassen. Und das ist wirklich eine Technik, die klappt erstaunlich gut. Vorher muss man allerdings natürlich erstmal wieder diesen Schritt gemacht haben und das zu durchschauen. Ich hatte neulich einen Teilnehmer im Seminar, der meinte, als ich das Modell vorgestellt habe, er wüsste gar nicht, wie man jetzt ohne kritisches Eltern-Ich da Mitarbeiter zu irgendwas bringen kann, weil letztendlich man macht eine Ansage und dann müssen sie das machen und wenn sie es nicht wollen, dann macht man halt Druck. Und da dachte ich, okay, da ist das Konzept überhaupt nicht von partnerschaftlich auf Augenhöhe kommunizieren verinnerlicht. Da muss man wahrscheinlich vorher einen Schritt machen und zu gucken, wie sind denn eigentlich meine Kommunikationsmuster? Was habe ich eigentlich so für Parameter, wie die Welt funktioniert. Und der hatte einfach überhaupt gar keine Vorstellung, dass vielleicht ein Mensch oder ein Mitarbeiter auch was macht ohne Druck, sondern einfach, weil ich ihn drum bitte oder weil wir ein gutes Verhältnis haben oder weil ihm klar ist, dass er für seine Tätigkeit bezahlt wird und deswegen wahrscheinlich seine Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung stellen muss.
Ja.
So, und wenn das nicht klar ist, dann muss ich mit diesem ganzen Kram eigentlich auch gar nicht beginnen, sondern muss ich wirklich vorher erstmal gucken, wie kann denn sowas aussehen? Und das kann ich auch wunderbar bei anderen Leuten beobachten. Also da laden wir auch mal zu ein. Man lernt natürlich von schlechten Vorbildern, aber gute Vorbilder sich mal vors geistige Auge zu holen, zu gucken, wie machen die das eigentlich? Wie schaffen die denn das?
Ja.
Dass alle im Prinzip, ohne dass die einmal schreien oder was androhen oder irgendwas machen müssen, liebend gern ihre Tätigkeiten erfüllen und sogar mitdenken.
Finde ich einen super wichtigen Punkt. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei dem bei der Grunderkenntnis, dass es ja auch um eine Kostenrechnung geht. Und ich habe den Eindruck, der Chef, den du gerade beschrieben hast, das ist einer, der kommt mit dem 8-Stunden-Tag nicht aus und mit dem 10-Stunden-Tag wahrscheinlich auch nicht, sondern der muss rund um die Uhr kontrollieren und sich darum kümmern, dass jeder das macht, was er sich denkt, was ihn ja am Ende viel Zeit kostet und wahrscheinlich nicht so richtig Umsatz macht.
Und Magengeschwür inklusive wahrscheinlich.
Ja. Genau.
Außer er gehört zu der Kategorie, das höre ich auch des Öfteren mal, es musste einfach mal was raus, ja, spontane emotionale Entlüftung, und die mündet ja häufig auch in so einem kritischen Eltern-Ich, ja. Blöd ist es eben nur, wenn man
dauernd macht.
Ja, dauernd macht und näheorientierte Menschen als Mitarbeiter hat und die sind dann in ihrem Kern verletzt bis auf ewig. Das ist eben in so einer Kostenberechnung dann bei so einem relativ festgefahrenen Verhaltensmuster nicht mit drin.
Entlastet dann das Magengeschwür, motiviert aber die Mitarbeitenden nicht.
Ja, richtig. Mhm. Ich habe noch ein schönes Beispiel. Ich finde, eigentlich gibt es ja beim Erwachsenen-Ich kein direktes Minuszeichen. Aber wir könnten es ja mal wagen, Daniel, mit den verdeckten Transaktionen. Auch das Erwachsenen-Ich, was ja so als auf Augenhöhe und partnerschaftliches kommunikatives Verhalten in dem Modell herzitiert wird und was ja auch sinnvoll ist, kann man so ein bisschen übertreiben, wenn dahinter noch eine verdeckte Transaktion liegt. Ich erinnere mich an eine Kollegin, die hatte mit einem wiederum Kollegen zusammen eine psychologische Praxis, da liefen irgendwelche Sachen nicht und dann wollte sie mal so richtig herzerfrischend mit dem Kollegen streiten, ja, und hat sich aufgeregt und so weiter. Und er saß einfach mit seiner beruflichen Attitüde als Psychologe da und hat immer nur gespiegelt, also wenn ich mich so und so verhalte, dann löst das das und das bei dir auf. Das kann ich verstehen. Ja, und sie saß irgendwann auf ihrem Sessel und hatte schon die Nägel ins Polster gestoßen und schrie ihn irgendwann an, er soll sich doch jetzt mal irgendwann aufregen oder irgendmal eine Regung zeigen. Hat er aber nicht. Und da haben Daniel und ich vorhin auch nochmal drüber gesprochen und Daniel als Transaktionsanalyse-Experte sagte, ja, so reines Erwachsenen-Ich war das dann nicht, sondern da war noch eine verdeckte Transaktion. Vielleicht hast du...
Ja, also das vielleicht. Also,
ja, vielleicht.
Also auf einer sozialen Ebene sozusagen, was man hört und was man sieht, kann man dann sagen, okay, der hat Erwachsenen-Ich-Botschaften gesendet. Aber vielleicht mit der Attitüde aus, entweder aus dem kritischen Eltern-Ich, also Mädchen, so verhält man sich ja nun gar nicht, ne? Und ich lasse mich nicht auf dein Niveau runter. Oder aus dem fürsorglichen Eltern-Ich, ach ja, die Kleine will sich mal streiten, ne? Und dann kriegt das sozusagen, dann spielt die psychologische Ebene eine größere Rolle. Sie wird dadurch noch trotziger.
Ja.
Obwohl er ja scheinbar Erwachsenen-Ich-Botschaften sendet, aber bei ihr kommt es halt einfach als eine Eltern-Ich-Botschaft an. Und das macht es manchmal ein bisschen kompliziert, oder es erklärt letztendlich auch, warum manche Leute denken, sie wären den ganzen Tag wunderbar erwachsen, aber ihr Umfeld verhält sich trotzdem wie ein Kindergarten.
Ja.
Und dann könnte man mal auf die Reise gehen, um zu gucken, ja, ist das denn jetzt wirklich eine Erwachsenenbotschaft, die du da sendest? Oder hat die, sei es nur mit einem Wimpernschlag oder mit einer körpersprachlichen Information dazu, so einen schönen Überheblichkeitstouch aus dem Eltern-Ich oder ne, so eine Kleinigkeit, Trotzigkeit. Das ist eigentlich auch immer bei Streits gut. Ne? Wenn sich einer aufregt, muss man einfach nur sagen, ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Ich weiß gar nicht, warum du so emotional bist. Kannst du das nicht ein bisschen ruhiger formulieren? Dann geht es ja erst recht auf der Gegenseite ab wie eine Rakete. Ne? Ja, das ist eine gute Methode, wenn man ein bisschen Dynamik haben will im Gespräch.
Ja.
Wenn man das möchte, ja.
Ja, wenn man das möchte. Irgendwas wollte ich noch erzählen zum Thema, was man denn nun machen kann.
Vielleicht einen Aspekt noch, den ich, wahrscheinlich ist er jetzt schon klar geworden, aber alle Ich-Zustände beinhalten, wenn sie negativ oder anders formuliert, man soll jetzt nicht den ganzen Tag im Erwachsenenmodus versuchen zu verbringen, weil das wird nicht klappen. Und es macht einen auch nicht unbedingt sympathisch.
Ist auch langweilig, oder?
Ja, total langweilig. Total. Man muss auch mal ins Kind-Ich, gerade so im freien Kind-Ich, da ist viel Motivation, da ist Kreativität, dann macht man mal einen Spaß und dann sind alle vielleicht eine Zeit lang im freien Kind-Ich und es ist wunderbar, wenn man dann, wenn es wichtig wird, wieder zusammen in den Erwachsenenmodus schaltet. Die Überausprägung ist halt immer das Problem. Wenn ich zum Beispiel im Großraumbüro laut Witze erzähle, weil ich gerade so richtig gut drauf bin und alle sagen, oh Mann, jetzt sei doch mal ruhig, ich habe ja einen wichtigen Kunden am Telefon, aber einfach nicht aushalten kann, weil ich so einen guten Häschenwitz habe, den ich unbedingt noch zum Besten geben will, dann bin ich im überfreien Kind-Ich und nerve meine Kollegen. Und im angepassten Kind-Ich ist es genauso. Ich hatte ja vorhin gesagt, eigentlich sind die ganz beliebt bei Chefs, weil die immer alles fleißig machen und keine Widerworte haben. Aber wenn ich das überpace und so ganz ohne Bedürfnisse bin und ja, ist mir egal, machen wir so, wie du willst. Und ja, was denkst du denn? Ja, nö, ich würde mich dann dir anschließen, weil ne, du hast doch immer die tolleren Ideen. Dann macht das auch aggressiv und dann wird man sozusagen im kritischen Eltern-Ich minus angetriggert und sagt, Alter, was ist mit dem los? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja? Und so haben halt diese Ich-Zustände dann immer leichtes Spiel und drücken bei uns auf Knöpfe. Das ist, also ich merke das immer haargenau. Miep, da drückt einer auf den Knopf, ich werde angetriggert. Und ja, wenn man dann nicht gut mit dem Energiehaushalt ist, dann geht man unter Umständen ab und bereut es hinterher.
Ja, das jetzt fällt mir auch ein, was ich sagen wollte. Ich hatte das auch jetzt just gerade wieder kürzlich in einer Veranstaltung. Da ging es um eine sehr dominant auftretende Chefin und dann sagte eine Mitarbeiterin, also wenn die um die Ecke kommt und irgendwie ihre Befehle da aus dem kritischen Eltern-Ich abfeuert, ich bin 47 Jahre alt, aber da bin ich wieder 3. Und das ist dann so ein Moment, wo man dann eben, ich sag mal, mit der reinen Kommunikationslehre von der Transaktionsanalyse nicht weiterkommt. Da geht es dann schon eher mindestens um eine Coaching-Einheit oder sowas wie ein Selbstwerttraining. Und die Leute, bei denen der Automatismus so heftig ist, dann in so ein überangepasstes Kind-Ich zu gehen. Ja, jemand schreit rum, bellt Befehle und ich sehe mich die nur noch ausführen und weiß gar nicht mehr, wie mir geschieht. Da ist dann, sage ich mal, mit einer einfachen Kommunikationstechnik und so ein bisschen abends mal was reflektieren, die Kuh noch nicht vom Eis.
Genau. Das klappt übrigens wunderbar in der Führungshierarchie. Ne? Also wenn gerade so ein produzierenden Gewerbe hören wir das auch ganz häufig, wenn einer aus der Chefetage mit Schlips und Kragen in die Halle kommt und jemanden im Blaumann, am besten der dann noch irgendwo an der Maschine hockt, von oben herab Ansagen macht. Dann muss man schon wirklich gut beieinander sein als erwachsener Mensch, dass man nicht das, was Carsten eben beschrieben hat, eine Altersregression hat, dass man sich so wie so ein kleiner Fünfjähriger fühlt und denkt, oh ja, scheiße, und dann entweder super angepasst wird oder total rebellisch. Das ist wirklich, das darf man nicht unterschätzen. Und da wir hier uns hauptsächlich mit Führung beschäftigen, ist einfach nur der dringende Warnhinweis herausgegeben, dass man mit diesem Verhalten einfach massiv Demotivation erzeugt und letztendlich die Leute dazu bringt, sich immer weiter kindisch zu verhalten, oder dass wir einfach nicht auf die erwachsene Ebene kommen, wo wir vernunftbegabt, altersgemäß und so uns verhalten. Und deswegen hören wir ja so häufig, bei uns ist Kindergarten. Und da hat man manchmal leider auch einen Anteil dran.
Absolut, ja. Mir fällt da noch eine wunderbare Übung ein, habe ich mal in der Outdoor-Trainer-Übung, Outdoor-Trainer-Ausbildung durchlaufen. Da gab es ein bestimmtes Setting, ich war als Arbeiter mit eingeteilt, dann gab es ein mittleres Management und so weiter, und dieses mittlere Management seinerzeit hat auch harte Ansagen gemacht und uns sonst doof gehalten. Und dann hatten wir, jetzt kommt zwar so ein Klischee, aber hatten wir tatsächlich so eine Gewerkschaftslieder singende Atmosphäre, ne, wie so ein paar Bauarbeiter im Bauwagen, die sagen, lass uns mal erstmal noch ein Mettbrötchen essen, der Chef wird schon irgendwann vorbeikommen und sagen, was wir zu tun haben. Und wir waren im lustigen Wechsel zwischen freiem Kind-Ich, ne, mal gucken, was passiert, machen noch mal ein Bier auf, haben Lieder gesungen oder stumpf dann die Befehle ausgeführt, die uns gegeben wurden. Das ist schon ziemlich eindrücklich, wenn so eine kommunikative Dynamik oder wie schnell sich so eine kommunikative Dynamik dann abspielt und bestimmte Rollenmodelle dann da sofort ausgelebt werden. Also das ist interessant. Deswegen würde ich das unbedingt unterstreichen, was Daniel gesagt hat. Wenn man als Vorgesetzter ordentlich aus dem kritischen Eltern-Ich hustet, wie ich das immer sage, das kann...
Es hat halt Kollateralschäden zur Folge. Ne?
Genau.
Mir erzählte mal ein Ausbilder, der auch sehr, ja, sagen wir mal, dominant war und sehr klar auf Befehl und Gehorsam gesetzt hat, dass seine Azubis alle so doof wären, wenn man denen den Auftrag gibt, eine Leiter zu holen und dann eine Birne oben auszuwechseln in einer Lampe, dann müsste man ihnen auf jeden Fall hinterher noch sagen, dass sie die Leiter auch wieder wegräumen sollen, weil sonst würden sie die Leiter stehen lassen, nachdem die Birne gewechselt wurde. Und das stimmt wahrscheinlich, dass sie das machen würden, aber halt auch nur, weil es Spaß macht. Ne? Wenn der mir sagt, hol eine Leiter, wechsle die Birne, dann kann ich mich hinterher wunderbar dumm stellen und sagen, ja, von wegräumen hat er nichts gesagt. Sonst hat er doch immer ganz genaue Anweisungen. Und die waren natürlich nicht alle blöd, sondern die haben ihn einfach damit auch wunderbar auflaufen lassen. Er hat es bloß nicht verstanden. Und das ist dann, wenn man es von außen betrachtet, lustig, aber im Unternehmen natürlich tödlich, weil nicht nur die Stimmung vergiftet wird, sondern natürlich auch nicht effektiv gearbeitet wird.
Kurze Analyse. Welche Ich-Zustände waren das?
Das war kritisches Eltern-Ich und trotziges Kind-Ich.
Ausgezeichnet.
Auf der Gegenseite.
Ja. Mhm. Gut, Test bestanden. Ja.
Ich bin echt begeistert.
Oder wolltest du dich selber
großartig
testen?
Großartig.
Nee. Nee. Ich wollte einfach mal kurz nochmal von den 11 Ichs nochmal zwei hören. Ich fand das total spannend und ich finde es wirklich ein interessantes Thema, irgendwie zu gucken so. Und auch dieses, was Carsten gesagt hat, sich abends ruhig mal hinzusetzen und zu überlegen, wie war der Tag heute, was waren für Situationen, was ist da eigentlich passiert. Ich glaube, wenn man das ein bisschen trainiert, das kann einem wirklich... ein gutes Stück voranbringen auf allen Ebenen.
Ja,
unbedingt. Wer dazu mehr hören oder beziehungsweise lesen möchte, alle Ichs mit Zeichnungen von Daniel, wunderbar aufbereitet in eurem Buch, Führung ist keine Raketenwissenschaft, als Führungskraft wirklich richtig erfolgreich werden. Ich danke euch für heute. Vielen Dank,
sehr gerne.
Hat Spaß gemacht. Und natürlich auch danke dir, dass du zugehört hast bis hierhin. Und dann sage ich einfach, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Raketentalk, dein Podcast für gute und erfolgreiche Führung. Mehr zu diesem Thema findest du in dem Buch Führung ist keine Raketenwissenschaft. Als Führungskraft wirklich richtig erfolgreich werden. Von Daniel und Carsten. Dort gibt es den ganzen Werkzeugkasten für erfolgreiche Führungskräfte. Wir freuen uns, wenn dir die heutige Folge gefallen hat und sind gespannt auf dein Feedback und deine Bewertung. Hab eine gelassene und erfolgreiche Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.